Dieser Podcast ist ein Ruhrnachrichten Original, produziert im Lensing Mediaport in Dortmund.
Das Ereignis, was uns im negativen Sinne des Wortes über unseren modernen Fußball das meiste sagt, aber als Rand damals die Szenerie betreten hat, da war das schon sehr erfrischend. Die kalibrierten Linien sind Scharlatanerie, das ist bewiesen. Und dann sind wir damals nach München gegangen und meine ganze Familie hat mich gehasst. Das tut auch weh.
Herzlich willkommen in der Hafenbar. Hansi Küpper, was zu deinen Gunsten vorliegt, würde ich dir zunächst vorlesen. In Essen geboren, im Ruhrpott verwurzelt, seit über 3 Jahrzehnten eine der Stimmen des deutschen Fußballs. Hansi Küpper, einer, der mit 4 Jahren anfing zu kicken, als junger Mann selbst von der Profikarriere träumte und dann doch das Mikrofon wählte. Gut so, denn seine Stimme kennt jeder, der Fußball liebt. Und wer sie einmal gehört hat, weiß, hier kommentiert jemand, der wirklich fühlt, was auf dem Platz passiert. Willkommen in der Hafenbar, Hansi.
Vielen Dank.
Hafenbar. Erzähl uns, was du willst in unserer Hafenbar. Wer hat dir jemals so gehört wie Nicoletta und wie Jörg? Wir sind schon da, in der Hafenbar, in der Hafenbar.
Im Lensing Mediaport in Dortmund begrüßen Sie Nicoletta Knust und Jörg Thaddäus. Heute zu Gast Hansi Küpper.
Ist ja auch ein bisschen dein Zuhause, ne?
Ja, genau. Ich habe nebenan hier den Podcast und also direkt im Raum nebenan und von daher.
Hansi, wir müssen doch was vorlesen, was zu deinen Ungunsten vorliegt.
Oh Gott.
Hansi Küpper ist seit 1989 im Geschäft. Das sind über 35 Jahre Bundesliga, Champions League, DFB-Pokal. Und Hansi Küpper hat die Meisterschaft des FC Schalke 04 am 19. Mai 2001 verkündet. 2001 eine ganze Stadt glaubt, Meister zu sein. Und dann in der 94. Minute haben sie die Rechnung ohne Patrick Anderson gemacht, den Verteidiger von Bayern München, der an diesem Tag sein einziges Tor für den FC Bayern erzielt hat. Und das war wahnsinnig wichtig, denn es hat dem FC Bayern die Meisterschaft gesichert, die Schalke dann nicht mehr hatte. Viele werden gedacht haben, kein Wunder, wenn wir einen Dortmunder nach Schalke lassen, um die Meisterschaft zu verkünden, dass das ins Knie geht. So ist es auch tatsächlich passiert. Man könnte Hansi Küpper vorwerfen, dass er den VAR immer noch nicht abgeschafft hat und dass es ihm nicht gelungen ist, die Meisterschaft in diesem Jahr nach Dortmund zu kommentieren. Da musst du überall einräumen, das ist so.
Das ist so, das werde ich auch nicht abstreiten. Aber diese Nummer damals in der Premiere-Konferenz war es ja damals beim Spiel. Ich habe ja HSV gegen FC Bayern kommentiert. Die ist natürlich tatsächlich dann später erst durch die Decke gegangen, weil ich habe das Ganze ja in der Konferenz kommentiert, habe diesen Satz gesagt, der deutsche Meister heißt Schalke 04. Und dann habe ich ein paar Sekunden später gesagt, oder nicht, weil man weiß ja, wenn die Bayern dann nochmal aufdrehen. Und gleichzeitig war es aber so, dass die Kollegen im Parkstadion, die haben wirklich gesagt, das Spiel ist vorbei. Und deswegen hat Schalke ja auch gefeiert. Und dann irgendwann ist das mit meinem Konferenzkommentar so vermischt worden. Und de facto war es tatsächlich so, dass ich es in einer Live-Situation gesagt habe, so nach dem Motto, jetzt sind sie Meister. Oder kommen die Bayern noch?
Aber ich habe damals gemerkt, wie verhärtet die Fronten sind. Weil ich hatte das Spiel von, die Premiere-Konferenz im Hamburger Hauptbahnhof tatsächlich gesehen. Und dann erlebe ich mich dabei. Als das nichts geworden ist für Schalke, wie ich im Hamburger Hauptbahnhof in dieser Kneipe stehe und bin am Heulen.
Tatsächlich.
Weil ich dachte, das kann er, ich weiß gar nicht, dann hat mich das übermannt oder weil ich so weit weg war vom Ruhrgebiet, dann habe ich das meinen Dortmunder Freunden erzählt, absolute Verständnislosigkeit. Ich sei ein Waldorfschüler geworden, also das die seien halt so dumm zum Radio hören, hieß es dann auch noch. Also wie ist es dir denn damit gegangen, Hansi, wenn du dann, ich meine, als Kind des Ruhrgebiets und die werden es dann nicht, obwohl sie lange darauf warten, wir wissen, ja, keine Schale in der Hand.
Das ist bei mir natürlich eine sehr lustige Frage, weil ich bin ja auf der Südtribüne groß geworden. Ich bin ja BVB-Fan seit meinem 5. Lebensjahr und kriege natürlich auch oft die Frage gestellt, darfst du überhaupt Dortmund kommentieren oder darfst du Schalke kommentieren? Und in der Saison war es tatsächlich so, also Schalke hätte die Meisterschaft verdient, war die beste Mannschaft in dieser Saison, hat es eigentlich gegen die Kleinen verspielt und ja, es war schon bemerkenswert. Ich weiß, dass viele Dortmunder vorher gesagt haben, lass die Blauen doch Meister werden, ist doch besser als wieder die Bayern. Und dann habe ich aber gehört, Stimmungsbild im Stadion, im Westfalenstadion, beim 3:3 gegen Köln war am Ende Riesenerleichterung, nicht Schalke, weil du weißt natürlich, wenn Schalke im Ruhrgebiet Meister ist, dann gehst du ein Jahr über den Bürgersteig oder wo auch immer und kriegst nur Sprüche. Ne? Und wenn eben nicht Meister, dann ist es eher anders. Um Schalke hätte es verdient gehabt. Mir ist mein Spruch um die Ohren gehauen worden beim Tor von Anderson. Da habe ich nur gesagt, ja, so sind sie, die Bayern. Da haben die Bayern dann gesagt, da hört man doch bei ihm, wie ihn das aufregt. Der wollte ja, dass Schalke Meister wird. Und ich sag mal, als Kommentator bin ich dann einfach relativ neutral. Und es gab einen schönen Satz von Uli Hoeneß, der hat gesagt, ich wünsche mir, wenn es um den FC Bayern geht, mehr Emotionen bei den Fußballreportern. Einer wie der Hansi Küpper, der macht nie einen Hehl aus seiner Verbundenheit mit Schalke 04. Also meine journalistische Unabhängigkeit, die wird jetzt bitte niemand mehr anzweifeln.
Werbung. Für alle, die ihr Leben genießen wollen. Neue Designmöbel, Pflanzenkonzepte für Ihr Zuhause und mehr mit dem Sparkassen-Privatkredit schnell finanziert. Persönliche Beratung, transparente Abwicklung und schnelle Auszahlung. Jetzt informieren bei Ihrer Sparkasse Dortmund.
Nicoletta, wie hättest du dich eigentlich entschieden? Also wenn du jetzt, so wie Hansi es gerade beantwortet hat, also Bayern kann Meister werden, Schalke aber auch.
Ich glaube mittlerweile, weil man sie ja doch vermisst, würde ich fast für die Blauen. Also ich glaube mittlerweile, wäre es schlimmer für meinen Vater. Ich komme in Bayern nach Hause als mit dem Blauen. Und das war früher noch anders. Und diese Rivalität, ich meine, guck mal, die Blauen machen auch im ganzen Land die Stadien voll, ne? Egal in welcher Liga. Und da gibt es einige Vereine in der ersten Liga, die tun das bei weitem nicht. Und deswegen würde man sie mittlerweile kümmern, könnten sie ruhig.
Das muss man ja einfach sagen, über jede Rivalität hinweg. Das, was der FC Schalke in der zweiten Liga zeigt an alledem, was wir am Fußball lieben, nämlich diese Verbundenheit. Wir sind da und ich habe mal in einem Kommentar gesagt, je schlechter es dem FC Schalke geht, umso lauter wird die Kurve. In der Hinsicht ist Schalke natürlich schon ein ganz besonderer Fußballverein, europaweit glaube ich einmalig, 61.000 im Schnitt in der zweiten Liga und das hat natürlich uns alle ja auch beschäftigt und hat den Fußball emotional aufgeladen und diese Rivalität ist ja zu 99% was Positives. Ich habe das ja wirklich erlebt. Ich konnte vor Derbys früher kaum schlafen. Das war wirklich so. Und diese Saison 2007, als Schalke gesagt hat, wir kommen am 33. Spieltag zu euch und dann schießen wir euch in die zweite Liga, was durchaus realistisch war. Wir selbst werden deutscher Meister. Danach reißen wir euer scheiß Stadion ab, weil es in der zweiten Liga nicht braucht. Da habe ich schon so ab März schlecht geschlafen, bevor der BVB dann die Wende bekam und relativ früh den Klassenerhalt geschafft hat.
Das klingt jetzt auch ganz komisch. Aber Bayern München, ich weiß nicht, also das, ich erinnere mich noch, dass wenn meine Beziehung in die Brüche gegangen ist und dann kam der Bruder von der Frau auch noch mit einem Bayern-Trikot ins Wohnzimmer, wo ich so dachte, boah, das passt aber hier perfekt. Wir sind auf so einer Rutsche nach unten. Hier ist alles schlecht.
Oder kam er erst und dann ist die Beziehung ziemlich
Nein, ich wusste schon, dass der so drauf ist. So ein total hübscher Kerl, also ein bisschen aus wie Jude Law. Und dann hat er noch, dann dieses Trikot. Das Trikot schon allein.
War ein Zeichen, die Entscheidung dann final zu treffen.
Die Entscheidung war mir aus der Hand genommen vom FC Bayern München gewissermaßen.
Aber war das so das Einzige in deiner bisherigen Karriere, was du verkehrt gesagt hast oder wo du hinterher gedacht hast, da war ich.
Das könnte man in Deutschland.
Also wie gesagt, ich muss das nochmal sagen, also es war schon für jeden, der die Konferenz gehört hat, klar erkennbar, das ist jetzt seine Meinung, die Meisterschaft ist entschieden und dann kam sofort, oder nicht, aber ich werde mit Sicherheit im Laufe meiner Karriere auch viele Dinge mal falsch gesehen haben, falsch kommentiert haben, über Prognosen.
Ich meine mehr so, dass du dich vertan hast irgendwo, wo es dir peinlich war oder wo du erst hinterher gemerkt oder...
Ja, glaube ich schon, dass so Dinge passen. Auch Spieler, die du mal verwechselt hast. Ich habe irgendwann auch mal, das war mir aber nicht bewusst, hatte ich irgendwie so einen Dreher im Kopf und habe ihm einen falschen Namen genannt, also einen Spieler, der gar nicht dabei war, bis irgendjemand sagt, was machst du da? Hab ich das gesagt? Das passiert, das sind Blackouts. Ich glaube, dass Blackouts heutzutage schlimmer bestraft werden, weil der wird dann natürlich von den Leuten zelebriert und geht durchs Netz. Da habe ich noch relativ viel Glück gehabt, weil so die großen Blackouts, die ich hatte, oder die großen 2, 3, die waren vor der Zeit. Ich sag mal, das für mich krasseste Beispiel war, ich habe in Sevilla den BVB kommentiert. Und dann ist ja gerade der Anfang einer Reportage ist ja immer sehr brisant. Dann kommen die Schiedsrichter, dann kommt die Mannschaftsaufstellung. Dann musst du nochmal still sein, weil eine kurze Werbung kommt und so. Und auf jeden Fall will ich weiterreden. Und dann sagt mein Freund und Kommentatorassistent Ole Hammer zu mir: Hansi, du hast gerade gesagt, die Schiedsrichter kommen aus der Sowjetunion. Ich sage, bist du bescheuert? Ich muss jetzt hier kommentieren, lass den Scheiß. Du hast gesagt, die Schiedsrichter kommen aus der Sowjetunion. Ich sage, Ole, ich habe doch nicht gesagt, doch, du hast Sowjetunion gesagt. Ich sage, wenn ich mich jetzt verbessere, dann wird es doppelt schlimm. Du hast Sowjetunion gesagt. Dann kamen wir zurück, habe ich gesagt, liebe Zuschauer, bevor Sie Angst haben, dass das Riesenreich wieder aufgestanden ist, ein zweites Mal gegründet wurde, seit 1924, habe ich noch gesagt, oder 22, um zu sagen, wenn ich ein bisschen Ahnung davon habe, die Schiedsrichter kommen natürlich aus Russland.
Aber wo wir gerade dabei sind, vielleicht beschreibst du das mal für alle, die das nicht kennen, und die allermeisten machen es ja nicht. Also das Spiel, das du zu kommentieren hast im Fernsehen, für die verschiedenen Fernsehsender, für die du gearbeitet hast, du kommst relativ knapp vorm Spiel, weit vorm Spiel schon ins Stadion, oder wie ist das so ungefähr?
Also jetzt immer 3 Stunden, aber bei so Europacup-Spielen, früher waren wir fast immer am Vorabend da, weil auch da die große Pressekonferenz war und das Abschlusstraining. Und dann hast du nochmal den Tag selbst als Vorbereitung, und das war für mich eigentlich immer so die Krönung, wenn du irgendwo im Ausland wusstest, es ist Europacup, du hast das Glück dabei zu sein. Wenn es ging, sind Ole und ich sogar immer nochmal einen Tag vorher angereist, weil wir gesagt haben, den machen wir nochmal privat, wenn wir schon mal in Istanbul sind. Aber jetzt im Moment ist es so, wenn ich für Sky kommentiere, so 3 Stunden vor Anpfiff bin ich spätestens da.
Und da bist du im Stadion, und dann machst du was in der Zeit, weil 3 Stunden ist ja auch eine ganz schön lange Zeit da noch.
Ja, dann mache ich den Technikcheck nach München, weil wir hinterher auch noch diese Zusammenfassung aus dem Stadion kommentieren. Ist ein bisschen komplizierter, wird dementsprechend gut vorbereitet. Dann mache ich ein Bus-Ankunftsinterview, also damit der Moderator unten nicht alles machen muss, das sieht dann auch ein bisschen unintelligent aus und unsouverän, also steht dann nochmal ein zusätzlicher Interviewreporter, das bin ich dann, und dann geht es irgendwann auch um die Mannschaftsaufstellung, die wir relativ früh als Kommentatoren vorbereiten müssen, auch taktisch aufgemalt und so. Also ist schon durchaus was los in diesen 3 Stunden vor Anfang.
Und der eigentliche Beginn, dann der Ole sitzt dann mit dir da, ihr habt euren Platz.
Ja.
Und der ist allermeistens in der Kabine.
Nee, nur ausschließlich draußen.
Nur draußen.
Tatsächlich. Hat mich auch ein bisschen gewundert, weil früher beim Radio hatten wir immer Kabinen, und dann bin ich Fernsehkommentator geworden 1995 und habe nur noch draußen gesessen, was aber deutlich besser ist. Deutlich besser.
Wegen Stimmung.
Stimmung, du bist im Stadion. Und
was mit Frieren?
Das ist nicht schön. Nein, das wissen wir natürlich. Wenn du am 18. Dezember kommentierst und die Wettervorhersage sagt, gegen Freiburg, du sprichst vom 100. Geburtstag. Mhm. Am 100. Geburtstag.
Minus 16 Grad.
Von Borussia Dortmund, 19. Dezember 2009 gegen den SC Freiburg, als Lukas Barrios in der 19. Minute sein 0-9. Saisontor gemacht hat. Da war es tatsächlich so, da war ich tatsächlich schlecht vorbereitet, und ein Aufnahmeleiter hat mich gerettet. Also wenn ich da von ihm nicht noch die Jacke bekommen hätte, minus 19 Grad, glaube ich, dann hätte ich abends die große Feier in der Westfalenhalle nicht miterlebt.
Ich habe die Lasershow noch miterlebt, für die wir extra alle draußen, also sitzen geblieben sind. Und ich mich hinterher tierisch geärgert habe, dass ich mir das reingezogen habe. Ne? So gefroren, und dann wird groß angekündigt, Lasershow. Hm. Also, wenn es nochmal eine geben würde, würde ich vorher gehen. Auch als Statement nochmal nachträglich. Fand mir nicht gefallen.
Ja.
Also, aber sonst war es ein schöner
Tag. Aber das Stadion war also überwältigend. Ja. Und auch schon in der Nacht vorher, Mitternacht, was da gab es ja dann die Videos, als die Leute nachts den Borsigplatz geflutet haben und unsere Borussia wird 100. Das waren schon Gänsehautmomente.
Ja. Und dann, wenn das Spiel losgeht, du hast den Kopfhörer auf, du hast einen Monitor, wo du Sachen sehen kannst.
Ja.
Und der Ole guckt das auch an.
Also Ole ist jetzt nicht mehr, ist jetzt immer noch Freund und Kollege, aber ich arbeite inzwischen ohne Kommentatoren, Assistent, weil bei der Menge der Spiele ist das irgendwann abgeschafft worden für die meisten.
Außer freitags.
Freitags haben wir einen Doppelkommentar, also mit meinem Sohn dann halt. Aber der Kommentator-Assistent ist eigentlich der immer neben dir saß, ein bisschen die Kommunikation geführt hat, auch mit dem Ü-Wagen, der dich darauf hingewiesen, der vielleicht auch mal gesagt hat, da war ich ganz dankbar, mach mal ein bisschen mehr Pause oder so. Und aber wie gesagt, das ist jetzt nicht mehr so. Ich sitze da oben mit 2 Monitoren in der Regel. Und was natürlich wichtig ist, wenn du im Stadion sitzt, du kannst ja nicht nur aufs Spielfeld gucken, weil dann kommt irgendwann ein Zwischenschnitt von einem Prominenten auf der Tribüne oder es kommt die Zeitlupe. Das heißt, du musst pausenlos diesen, ich sag's immer, Pupillenspagat schon machen. Du musst das Feld sehen, aber du musst immer wissen, wenn der Regisseur dir jetzt gerade irgendwas anderes anbietet, musst du das natürlich kommentieren, weil das ja das ist, was ihr dann im Wohnzimmer seht.
Wow. Kommen wir mal darauf zurück, wie das angefangen hat, weil das Ganze geht ja aufs Radio zurück. Es gab eine, Nicoletta, du musst jetzt gut zuhören, weil du da beim besten Willen noch nicht auf der Welt warst. Deswegen kennst du Kurt Brumme nicht, deswegen kennst du Sport und Musik nicht.
Doch, das ist das, was heute Pistor macht, oder nicht?
Ja, das ist das, was Sven Pistor heute macht, natürlich.
Das lief bei uns auch.
Aber
ich weiß nicht, wie weit du zurück. Mach mal weiter.
Ja, und dann, das ist aber, ich will in die Zeit zurück, wo er Jochen Hageleit gehört hat. Das ist einer, der Name war mir sofort geläufig. Ich las über Hansi und da stand Jochen Hageleit, hätte ihn beeindruckt. Wenn diese Sendung bei WDR 2 lief, Sport und Musik, also wir reden jetzt von einer Zeit, wo es kein DAZN gab, kein Sky gab, überhaupt niemand Fußball. Also Fußball hat man dann im Fernsehen gesehen, wenn die Sportschau kam. Später. Vorher hat man es bei Sport und Musik gehört. Wo hast du das verfolgt in aller Regel, Hansi?
Immer und überall, ob im Freibad oder das Radio lief einfach, weil du wusstest ja, das ist mein Kontakt zur Bundesliga und abends eben noch die Sportschau. Und ich weiß noch, weil das war jetzt wirklich, hört sich ein bisschen blöd an, so ein ganz prägender Moment für mich, wo ich mit so einem, wir waren im Urlaub in Belgien, ich war 8 oder 9 Jahre alt, muss man nochmal recherchieren, erster Spieltag der Fußball-Bundesliga. Ich mit dem Transistorradio auf der Promenade in Blankenberge und dann sagt Kurt Brumme, der später in meinem Leben tatsächlich eine sehr wichtige Rolle spielen sollte, am Ende der Übertragung so gegen 17.25 Uhr den Satz, der erste Spitzenreiter der Fußball-Bundesliga heißt Borussia Dortmund. Und ich hätte beinahe geheult als kleiner Junge. Ich bin da über diese Promenade gelaufen und habe gesagt, ich bin Spitzenreiter. Das war, glaube ich, ein 3:0 gegen Bielefeld am ersten Spieltag. Und am Ende natürlich Borussia wieder irgendwo im Mittelmaß zu dieser Zeit. Aber dieser Satz, der erste Spitzenreiter der Bundesliga heißt Borussia Dortmund. Also den müsste ich mir eigentlich auf meine Wohnzimmerwand malen.
Kurt Brumme, du hast dir, ab wann hast du dir vorgestellt, das, was diese Männer da machen, das waren damals ausschließlich Männer, das, was diese Männer da machen, das würde ich gerne auch können, das möchte ich gerne auch machen.
Also so Pi mal Daumen, 26-jährig ab 1987, als ich so die ersten Sachen für den WDR gemacht habe, noch nicht unbedingt Fußball. Meine erste Reportage für Echo West damals war über einen Schachspieler. Natürlich auch nicht so leicht im Hörfunk. Und dann hatte ich halt wirklich das Riesenglück, dass direkt nach meinem Volontariat eine Woche später Kurt Brumme, der gerade in Rente gegangen war, gesagt hat, ja, also ganz will ich ja nicht aufhören, ich mache jetzt mal ein Reporterseminar für junge Menschen. Das hat der WDR ganz groß aufgezogen. Gab es unheimlich viele Bewerbungen, ich natürlich dabei. Und dann bin ich auch vorgeladen worden und durfte teilnehmen an dem Seminar. Und dann hat Kurt Brumme irgendwann seinem Nachfolger, dem Dietmar Schott, gesagt, den Küpper kannst du nehmen. Und dann hat es noch ein bisschen gedauert, bis ich am 11. März 1990 in meiner Heimatstadt Essen zum ersten Mal kommentiert habe. Und weil du es vorhin angesprochen hast, das Verrückte war wirklich, meine ersten Sätze waren schon vor dem Spiel, das ist hier die Hafenstraße in Essen, wir haben noch ein Spiel in Reit und jetzt gebe ich weiter zu Jochen Hageleit nach Reit. Und dann habe ich schon gesagt, hast du gerade zu Jochen Hageleit gegeben, der also wirklich ein Idol deiner Kindheit war. Die Stimme, die dich immer verfolgt hat. Und mit meiner allerersten Einspielung habe ich an Jochen Hageleit weitergegeben.
Wow.
In Essen.
Wie sich das da angefühlt hat, hast du das Gefühl heute noch ähnlich oder ist es komplett anders und du gehst da hin und es ist, überrascht dich nichts mehr? Oder bist du vor sowas aufgeregt?
Nee, aufgeregt bin ich nicht mehr. Ich freue mich immer noch, wenn der Fußball seine wunderbare Unberechenbarkeit entwickelt. Ich freue mich immer noch über verrückte Spiele. Hab jetzt am Wochenende unglaublich schräge Szene in Wolfsburg kommentiert. Das nimmt einen immer noch mit, aber so diese Faszination des kleinen oder jungen Kommentatoren, Hansi, ich bin jetzt Bundesliga-Kommentator, die ist natürlich in der Form nicht mehr da, ist aber glaube ich auch ganz normal.
Naja, weil es ist schon ungewöhnlich, dass so ein Traum in Erfüllung geht, weil viele Leute träumen einfach nur, das wäre schön, ich könnte dies und das werden, und hier in deinem Fall ist der Traum in Erfüllung gegangen. Ist dir denn irgendwann auch klar geworden, ich gehöre zu einer kleinen Gruppe von Leuten, die diesen Traumjob machen dürfen, oder verliert sich das auch in dem ganzen, haben wir gerade ja schon gelernt, in dem Stress, den das ja auch bedeutet?
Also kurz, der erste Traum ist natürlich gescheitert. Ich wollte ja Profi werden.
Spielen.
War auch ein sehr guter, in der Jugend, sehr guter Westfalen-Auswahl-Spieler. Bin dann aber so richtig abgestürzt. Andere sind durchmarschiert. Wolfram Wuttke, Thomas von Heesen, mit denen habe ich damals zusammengespielt. Die sind am Ende in die Bundesliga gekommen, ich nicht. Da hat wirklich sehr, sehr viel gefehlt. Aber es war tatsächlich so, weil du es ja ansprichst, dass es damals auch natürlich kaum Kommentatoren gab. Das muss man sich ja vorstellen. Es gab fast nur öffentlich-rechtlichen Rundfunk. RTL war gerade gekommen. Da hat sich so ein bisschen dieses Metier geöffnet. Aber ich schätze, dass du, wenn das mal so überschlägst, in diesem Jahr oder in dieser Zeit in Deutschland 30 bis 40 mal so viele Fußballspiele kommentierst. Wenn nicht sogar noch mehr. Ach, deutlich mehr als damals. Da gab es kein Bundesligaspiel, bis Premiere irgendwann angefangen hat. Da gab es Europacup-Spiele, aber wenn sich der WDR mit Borussia Mönchengladbach nicht geeinigt hat, wegen der Mehrwertsteuer, dann ist eben auch mal so ein 7:1 von Borussia Mönchengladbach gegen Inter Mailand nicht übertragen worden.
Die Mehrwertsteuer.
Ja, das war glaube ich der Hintergrund. Die einen haben gesagt, dass, ich weiß gar nicht mehr, ob das Geld damals noch an die Vereine ging oder von den Vereinen ans Fernsehen, weiß ich nicht mehr. Es war nicht viel Geld und dann hat man hinterher gesagt, nee, Mehrwertsteuer war doch drin, nee, war nicht drin, nicht geeinigt, Spiel nicht gezeigt. Größtes Spiel mit der deutschen Europacup-Geschichte.
Wow.
Na gut, aber manchmal muss man einmal sowas bringen, ne? Damit danach man sich auch schneller einigen kann.
Ja, also das Spiel nicht gesehen zu haben. Es gibt die Bilder, natürlich von diesem berühmten Büchsenwurf. Boninsegna, die Bilder gibt es, aber live hat man es nicht gesehen.
Und dann wolltest du aber vom Radio schleunigst Richtung Fernsehen oder wie?
Nee, also das kann man eigentlich so nicht sagen. Es war tatsächlich so, 1995 bin ich beim WDR-Hörfunk so ein bisschen in so eine Sackgasse gekommen. Es gab sehr viele Kommentatoren, viele aus dem Rheinland. Meine Einsätze wurden schlechter und irgendwann habe ich gesagt, also es kann jetzt so nicht weitergehen. Und in der Situation kam die Anfrage von DSF, heute Sport 1. Und ich habe mich da nicht leicht getan, aber es wäre eigentlich beim WDR schwierig weitergegangen. Das muss man so sagen. Und dann sind wir damals nach München gegangen und meine ganze Familie hat mich gehasst. Das tut auch weh.
Für das DSF,
ja,
Engagement musstest du
nach München, ja.
Und die wollten nicht.
Die wollten nicht, ja, die Kinder, alle verwurzelt in Werne zwischen Dortmund und Münster, und Borussia hat eine Rolle gespielt und wir haben uns eigentlich pudelwohl gefühlt und dann kommt der Alte und sagt, ich muss jetzt den Job wechseln, ich gehe nach München und ihr kommt irgendwann mit. Das war also so 2-3 Jahre nicht leicht, dann sind sie auch in Bayern angekommen. Natürlich nur, wenn zu vielen Heimspielen auch der BVB-Express ins Ruhrgebiet gefahren ist.
Ich dachte aber, du wärst auch bei Sat.1 gewesen.
Ja.
Das muss auch in den 90ern dann...
Sat.1 war ja RAN.
Ja.
Das war so in dieser ersten Sky-Zeit, so Ende des Jahrtausends. Da haben wir ja zeitgleich für Premiere, also ich habe für Premiere live kommentiert.
Mhm.
Und habe anschließend die Zusammenfassung für RAN gemacht, zum Teil. Weil das war dieses Kirchimperium, wo dann Synergien geschaffen wurden. Auch wenn der Küpper da schon sitzt und gerade Rostock gegen Schalke gemacht hat, kann er auch die Zusammenfassung.
Bei RAN haben Leute ja, Reinhold Beckmann, dem Begründer, oft auch den Vorwurf gemacht, RAN selber, weil RAN so glitzerndes Fernsehen machen wollte, ja, dass sie den Fußball interessanter gemacht hätten, als er tatsächlich war. Also dass sie das hochgejubelt hätten und gesagt hätten, da, schon wieder total spannende Partie, so wie wir das heute immer haben, Topspiel. Und man denkt, wirklich, echt, das Topspiel mit, was weiß ich, glattbarer Beteiligung, wie kann das sein? Ist dir das damals auch so vorgekommen, dass ihr Sachen so ein bisschen aufschäumt träumen müsste eigentlich?
Also um ehrlich zu sein, war es bei mir persönlich, ich war erst noch nicht da, also ich habe den Reinhold nicht erlebt als Chef, bin später dazu gekommen. Bei mir war die Wahrnehmung eigentlich eine ganz andere. Also die Sportschau war immer da. Und sie war irgendwann auch ein bisschen langweilig. Und du hast gedacht, boah, geht denn da nicht mehr? Es ist doch Fußball und so. Und dann kam RAN. Und ich werde nie vergessen, dass wirklich damals, wir hatten fast jedes Wochenende Party in Herbern. Irgendjemand hat immer gefeiert samstags. Und da war es so, dass plötzlich die Menschen übers Fernsehen gesprochen haben, über die Sendung, über Witze, die sie gemacht haben, über Sprüche, die sie gemacht haben, über das rote Jackett vom Reinhold Beckmann. Und ich behaupte heute immer noch, also wenn eine Sendung wirklich Neues geschaffen hat, Neues kreiert hat, dann war das RAN. Ich gebe dir natürlich recht, es kam dann natürlich irgendwann die Zeit, wo noch mehr Werbung und dann die Werbung zum Teil, glaube ich, in der Halbzeitpause. Dann gab es irgendwann so diese Gegenbewegung, dass die Leute auch gesagt haben, so jetzt reicht's, jetzt überdreht ihr. Aber als RAN damals die Szenerie betreten hat, da war das schon sehr erfrischend.
Es ist auch so eigenartig, wie sehr die Werbung mittlerweile Teil von einem selbst wird. Ich habe immer Angst, weil ich rufe immer, wenn Tipico gerufen wird, rufe ich auch immer Tipico. Ich habe immer Angst, dass das meine letzten Worte sind, dass ich danach sterbe. Dass ich denke, oh Gott, das wäre meine letzten Worte, Tipico. Also, ich weiß gar nicht, warum ich das mache. Das ist vollkommener Quatsch eigentlich. Aber das ist so sehr Teil der ganzen Veranstaltung geworden. Das ist, wie stellst du dir die Leute vor, die dir zugucken? Oder stellst du dir die gar nicht vor?
Doch, also ich stelle sie mir schon deswegen vor, weil ich ja sage, diese Menschen sind ja meine einzige Daseinsberechtigung. Also ich bin ja nur für die Menschen da, die vor dem Fernseher sitzen, und wenn ich mich verselbstständige und Dinge erzähle, die nicht interessieren oder zu viel über mich rede, dann mache ich irgendwas verkehrt, weil müssen wir nicht drüber reden. Wenn, ich sag mal, 100.000 Menschen oder 300.000 Menschen einschalten bei Schalke 04 gegen Braunschweig, dann schalten 300.000 Menschen ein wegen Schalke 04 oder wegen Braunschweig, und keiner schaltet ein wegen Küpper. Das weiß ich ja. Mein einziger Job ist, das Spiel dann so kompetent wie möglich rüberzubringen, nach Möglichkeit unterhaltsam zu sein. Da gehen natürlich dann auch schnell die Meinungen auseinander. Aber das ist schon meine feste Überzeugung, dass ich da wirklich nur sitze, weil draußen viele Menschen im Land sagen, das will ich sehen. Entweder habe ich auch kommentiert beim privaten Rundfunk oder beim Pay-TV. Aber da überlege ich schon, wer hört mir jetzt zu? Wie viel Ahnung haben die? Was wollen die hören? Was wollen die nicht hören? Und dann versuche ich mich daran zu halten, dass du natürlich trotzdem immer Kritik bekommst. Normal.
Ja. Was könnte das sein, was sie nicht hören wollen, Hansi?
Ich glaube, sie wollen nicht hören, wenn ich pausenlos erzähle, dass ich gestern noch mit dem Trainer gesprochen habe, und dann habe ich den anderen Trainer auch noch gesprochen, und weil die sagen, komm, ist ja gut, erzähl das Spiel, und wenn du da was gelernt hast vom Trainer, lass es einfließen, aber du musst ja nicht erzählen, wie dein Tag oder der Taxifahrer war, auch immer. Gestern bin ich mit dem Taxifahrer zum Stadion. Ich glaube, dass die Leute das wirklich nur hören wollen, wenn es Sinn macht, aber ansonsten sagen sie, mit Anpfiff ist Fußball. Da spielt übrigens gerade der Verein, mit dem ich zusammen durchs Leben gehe. Also bereite es würdig auf, mit Respekt vor dem, was wir wollen. Wie gesagt, das ist der Anspruch, dass immer Leute jetzt sagen, hast du Küpper letzte Woche labern gehört und jetzt erzählt er sowas. Wird dir immer passieren, ist aber, glaube ich, auch unvermeidlich bei Hunderttausenden von Zuschauern.
Wie so viele.
Ja, aber in den ganz, also wenn man überlegt, wann du angefangen hast, bis heute, wo es sehr, sehr laut ist, ne, also ich gucke manchmal sonntags Doppelpass gerne, und vorher kommt immer alle Spiele, alle Tore, ne, und die brüllen sonntagmorgens, das ist mir auch viel zu, also jedes Spiel, auch beim 0-1 und 90 Minuten und durch, und also ist das gefordert, also wird euch auch gesagt, ihr müsst da Entertainment machen, also weg von diesem analytischen und beschreibenden, mehr zu diesem, so wie du gerade beschrieben hast, das ist das Spiel, wenn ihr das nicht gesehen habt, gut, dass ihr eingeschaltet habt, bleibt dran.
Tipico. Wir beenden jetzt grundsätzlich jede Sequenz mit Tipico.
Wir kriegen nichts dafür, das ist nicht mal quasi.
Also ich glaube, dass es nicht so ist. Es kann sein, dass du mal zu laut bist. Es sind natürlich auch alles Zusammenfassungen. Das heißt, was du da siehst, sind ja Tore, Elfmeter, nochmal ein Tor. Videoassistent.
Anbrüllen.
Und also ich glaube, ich kenne ja viele Kollegen. Es gibt drei oder vier, wo man sagt, boah, mach mal ein bisschen leiser, aber ich glaube schon, dass es eine Fehlwahrnehmung ist zu sagen, dass deutsche Fußballkommentatoren grundsätzlich brüllen.
Nee, ich habe gedacht, dass es vielleicht ein bisschen Ansage ist, dass es auch entertaining sein muss, wenn du dir überlegst, jede Pause stehen drei Experten, unterhalten sich. Wie viele Fragen will man in der Pause stellen? Warum stehen da so viele Menschen? Das kann ja, es sind drei Fragen, aber die stehen da zu viert. Und das alles so unterzubringen, ne, woher kommt das so? War das dann von die Anfänge von Ranissimo, kann ich mich auch noch erinnern, wo Reportagen angefangen haben, Sachen abseits des Spielfelds, was ja die Leute interessiert hat.
Ich glaube, es liegt daran, du hast ja immer mehr Fernsehsender. Und letztendlich zeigen diese Fernsehsender ein Fußballspiel. Und dann reden nur wir oder die Experten, die neben uns sitzen. Das heißt, wenn jetzt der nächste Fernsehsender kommt, der hat den Anspruch, ich mache irgendwas Neues. Oder der nächste Fernsehsender kommt, ich muss auch wieder was Neues machen. Dann übernimmt wieder der nächste. Der muss auch wieder, also wir haben pausenlos wird mal irgendwas Neues versucht. Auch viele Dinge, die sind völlig zu Recht schnell wieder verschwunden. Da gab es mal den Supersound. Der Supersound war ein Mikrofon hinterm Tor.
Ja, stimmt.
Aber so richtig mit Hochfrequenzaufnahme und jetzt einmal schnell still, weil dann hören wir, was die schreien. Dann hörte man nichts und dann kam der Supersound und dann sagte einer, pass auf. Ich sag, darf ich jetzt wieder weiterreden?
Das ist ein Moment für Tipico.
darf ich jetzt wieder weiterreden? Und ich glaube, dass natürlich die Fernsehsender sagen, wir müssen ein eigenes Profil entwickeln. Mhm. Das geht eigentlich kaum noch über Dinge während der 90 Minuten. Mhm. Also muss es passieren in der Halbzeitpause, in der Vorberichterstattung, in der Nachberichterstattung. Und dann bist du natürlich sehr schnell bei Experten, Expertinnen, ehemaligen Nationalspielern, großen Namen. Und das hat, glaube ich, diese Entwicklung natürlich gefördert. Wir kommentieren nun mal oder wir zeigen nun mal wirklich deutlich, deutlich, deutlich mehr Fußball als vor 30 Jahren.
Ja, es ist interessant, wie die Kommentatoren Charakter entwickeln. Ich finde das bei Wolf Fuß zum Beispiel so interessant. Du magst das ja, wenn so Menschen, Männer leicht tierische Geräusche machen. Und bei ihm merkt man immer, dass jetzt, also man merkt, er kommentiert, er analysiert, er sagt so und so, das läuft jetzt hier gerade. Und plötzlich sagt er, oh, ich sehe. Und dann merkt man so, oh, jetzt passiert, jetzt geht's los. Und das macht er nur über so eine kleine Sache. Gibt es so Küppers Spezial? Gibt es so Sachen, wo du von dir selbst weißt, okay, das mache ich jetzt mal oder das werde ich machen oder ich habe das gerade gemacht oder deine Kinder sagen dir, da hast du es wieder gemacht?
Müsste ich jetzt tatsächlich lügen? Irgendwas war da mal, also was mal passiert, dass du plötzlich so eine Formulierung im Kopf hast und dann haust du die raus und dann kommt plötzlich eine WhatsApp vom Sohn und sagt, jetzt brauchst du aber nicht nochmal zu sagen, Highspeed-Fußball. Wieso? Und habe ich das tatsächlich viermal gesagt? Und wenn ein Wort wie Highspeed-Fußball viermal sagst,
fällt auf.
Dann wird es ein bisschen blöd. Also sowas passiert natürlich schon. Aber was ich kurz, weil du sagst, Wolf-Fuß und tierische Geräusche, muss ich kurz eine Anekdote loswerden. Wolf und ich haben ja jahrelang zusammen Pro Evolution Soccer, das Computerspiel, gemacht. Ich war der Experte, Wolf war der Kommentator. Und jetzt kommen wir zu Geräuschen. Dann hatte er die Emotionsseite. Da musste er also die Emotionen ins Mikro sprechen. Ich hatte schon Feierabend, ich war auf der anderen Seite der Glasscheibe und Wolf fing an. Ja. Oh. Ja, boah, ist das. Oh. Und so ging's. Und wir haben uns angeguckt und mussten lachen. Das war klar. Ne? Also es hat sich angehört wie in einem schlechteren Pornofilm. Und wir haben nochmal gelacht. Und er kam nicht wieder zurück. Er konnte nicht mehr. Und der japanische Observer, der da stand, der wurde langsam sauer, weil Studiozeit kostet Geld, hört mal auf hier rumzulachen. Und Wolf konnte nicht weitermachen. Da habe ich irgendwann gesagt, pass auf, ich war glaube ich in London, so. Ich sage, ich gehe schon mal zum Piccadilly Circus, du weißt ja, wo unsere Nudelbude ist, dann treffen wir uns gleich, ich lasse dich jetzt allein. Und dann hat das Ding ohne mich durchgezogen.
Hat alleine ohne dich gestöhnt.
Ja, genau.
Man kann sich das wunderbar vorstellen eigentlich. Die Sprache, Hansi, die Sprache hat sich, wenn man lange Zeit Fußball verfolgt, verändert. Also jüngere Leute reden nicht mehr von Strafräumen, dann spielt man dann geht's in die Box zwischen den Boxen. Teilweise ist das so ein richtiges Kauderwelsch, auch diese Experten, das finde ich mitunter an der Erträglichkeitsgrenze, weil ich mir denke, Leute, dann macht das doch ganz unter euch. Ist das zwangsläufig, dass sich die Sprache verändert? Weil man sagt, Sprache verändert sich allgemein, also muss es sich auch im Fußball verändern?
Also ich glaube, es ist nicht zwangsläufig, aber es ist hängt auch damit zusammen, dass natürlich immer mehr gemacht wird. Es ist natürlich auch so, dass immer mehr Leute über Fußball sprechen. Du hast überall ja Trainerteams, da wo es früher den knorrigen alten Trainer gab. Die entwickeln so eine Sprache, die glauben natürlich auch sehr gerne daran, dass Fußball so eine kleine Wissenschaft ist. Wenn du an den richtigen Knöpfchen drehst, dann funktionieren die Spieler auf dem Rasen, hast du am Ende das Spiel gewonnen. Und ich glaube, das ist so eine Pseudo-Verwissenschaftlichung des Fußballs, die da zum Teil mit eine Rolle spielt, mit dem Schienenspieler und mit dem Box-to-Box-Spieler. Gibt noch einige Beispiele. Ich sage, wenn ich es halbwegs für sinnvoll halte, dann übernehme ich es. Manchmal übernehme ich es auch, weil ich denke, komm, du willst jetzt hier nicht der Letzte sein, der noch sagt, im Strafraum, ne, statt der Box. Dann hat mich jemand mal angesprochen, Herr Küpper, was ist eigentlich die Box? Ist das der 5-Meter-Raum oder der 16-Meter-Raum? Ich sage, schön, dass Sie mich fragen. Beim nächsten Mal sage ich wieder Strafraum.
Ja, wirklich,
du. Ja, also.
Wie viel ist dran an dem Traum, den wir da alle mit träumen? Jeder erwachsene Mensch oder jeder, der als Mädchen, als Junge anfängt, sich für Fußball zu interessieren, trifft dann irgendwann als erwachsener Mensch auf einen Fußballspieler und denkt, oh, ein Kind. Das ist, den Gedanken hat man dann ja schnell und dann hört man Geschichten aus dem Verein. Man hört sowieso die Geschichten über das Geld. Wie viel träumen wir zurecht? Oder wollen wir das so sagen, ihr müsst auch träumen, weil die Realität ist nicht traumhaft?
Die Realität des Fußballs jetzt? Ja, also ich glaube schon, dass wir da im Moment extrem gefährlich leben. Und das Schlimme ist, dass man da so schnell als Romantiker bezeichnet wird, wenn man sagt, pass auf Jungs, hier laufen gerade Dinge falsch. Wir haben hier einen Missstand und die Entwicklung geht immer weiter. Dann bist du der Romantiker. Wenn dann plötzlich der FC Bayern immer deutscher Meister wird und Borussia Dortmund und RB Leipzig immer in die Champions League kommen und unfassbare Summen bekommen, die natürlich auch den Wettbewerb national zerstören. Und dann hast du plötzlich in Europa immer die gleichen Länder, die die großen Europacups holen oder auch nur ins Halbfinale kommen. Da sind ja die kleinen Fernsehländer alle ausgeschlossen. Dann sagt plötzlich jeder, oh, das ist aber nicht mehr richtig spannend. Und dann sag ich, ja, aber als diese Entwicklung Fahrt aufgenommen haben, wo warst du da? Da hat nie jemand was gesagt. Dann warst du eher so der Spielverderber, wenn du gesagt hast, hier läuft gerade eine Menge verkehrt. Und das tut mir ein bisschen weh, weil ich wirklich den Fußball liebe, dass du in vielerlei Hinsicht eben nicht mehr Zeiten hast, in denen in einem Jahrzehnt 5 oder 6 oder 7 Mannschaften deutscher Meister wurden. Das war ja mal so. Sondern jetzt wird immer Bayern München deutscher Meister und Borussia Dortmund kann da halbwegs mit leben, wenn es nicht gerade der letzte Spieltag gegen Mainz ist, weil man ja eben als Tabellenzweiter, Dritter, Vierter auch immer wieder zumindest noch an die Fressnäpfe des internationalen Fußballs kommt. Ne?
Ja, Kicker-Stecktabellen, ne? Früher.
Ja.
Da war richtig wild, da hattest du immer richtig viel zu stecken. Heute tut sich ja auch nicht mehr so viel, ne? Aber mit meinem Bruder werden wir den ganzen Sonntagabend mit verbracht, dass die Tabelle wieder so ist wie...
Ich habe bei der WM 1970, da war ich 9 Jahre alt, da gab es, ich glaube, bei irgendeinem Supermarkt gab es den gesamten Spielplan und man konnte also ganz primitiv die Ergebnisse eintragen. Und da hatte ich weiß gar nicht warum, ich hatte 40 von diesen Plänen mitgenommen und ich habe 40 Mal die Ergebnisse eingetragen, Deutschland gegen Peru 3-1, völlig sinnfrei, aber es war einfach Fußball und zwar so faszinierend und ich durfte ja abends nicht gucken, wenn die Spiele spät waren, aber konnte ich doch zumindest tagsüber meine Ergebnisse eintragen. Ja,
aber ist das nicht, wenn wir gerade darüber reden, ist das nicht jetzt dann spannender, weil könnte man nicht beinahe sagen, so eine Weltmeisterschaft ist dann fast spannender, weil eben es da dann passieren kann, dass ein Land wie Italien nicht dabei ist und die Deutschen, die so eine starke Liga haben, vor sich hin eiern, wenn die deutschen Spieler unter sich sind. Also könnte man beinahe sagen, es ist aufregender.
Das stimmt. Das war aber eigentlich schon, das zumindest war auch immer so, weil du natürlich bei Nationalmannschaften hattest du Teams von Leuten aus dem Land. Das hat sich natürlich jetzt durch die Entwicklung mit immer mehr Leuten, die früh schon in ein Land reinkamen, hat sich das ein bisschen verwässert, aber du hast natürlich eine Nationalmannschaft, von der du sagst, die kannst du dir nicht zusammenkaufen. Gibt es auch Gegenbeispiele, aber das ist marginal. Und von daher ist natürlich eine WM zunächst mal spannend. Da treffen Länder aufeinander und die Superstars sind auf verschiedene Mannschaften verteilt. Das ist schon richtig, aber ich muss sagen, WM 1970, Jahrhundertspiel, habe ich im im Flur gelegen. Ich durfte ja nicht gucken. Und ich konnte kaum sprechen von der Nervosität. Und ich wusste, wenn mein Vater aufsteht und auf die Toilette geht, dann sieht er mich da liegen. Weil der Fernseher war so genau in der Verlängerung. Und dann kriege ich Ärger, wobei er vielleicht sogar ein bisschen Verständnis gehabt hätte. Ich habe 1974 das WM-Finale mit meinem Vater nicht geguckt. Wir sind durch den Wald gegangen, weil wir es vor Spannung nicht ausgehalten haben.
Ach, wirklich?
Ausgehalten
haben. Er konnte wegen der Spannung?
Wegen der Spannung. Also mein Vater war, ich sag mal, extremst überemotional. Ich war auch immer, ich stand dann so unter Strom und dann hat er gesagt, ich halte das auch nicht aus. Und dann sind wir mit Nationalhymne Deutschland-Holland sind wir losgegangen, waren unten an der Straße und dann kam die Nachbarin raus und rief Hans, mein Vater hieß Hans, steht schon 1-0 für die Holländer. Und wir, ach ja, wir wollten es doch gar
so genau.
Dann sind wir durch den Wald und sind oben in Werne am Krankenhaus angekommen und dann saß da so ein Taxifahrer, so 50 Meter entfernt und hörte Radio. Und in dem Moment, werde ich auch nie vergessen, das war wirklich ein prägender Moment, kommt aus jedem Fenster des Krankenhauses in Werne der Torschrei. Aus jedem Fenster. Und wir so, ja, und mein Vater rennt zu dem Taxifahrer und spricht mit ihm und ich stehe am Waldrand und sage, Papa, 1-1. Und dann geht er auf die Knie und sagt, 2-1 für uns. Weil wir den Ausgleich von Paul Breitner waren wir im Wald, haben wir nicht mitbekommen. Dann stand es plötzlich 2-1. Und so haben wir das Finale erlebt, sind aus dem Wald rausgekommen, kein Mensch auf der Straße. Wir so, hoffentlich keine Verlängerung. Und dann haben wir an der ersten Tür im Goetheweg in Werne haben wir geklingelt. Und dann macht die Frau die Tür auf und sagt, 2-1, wir sind Weltmeister, kommen Sie rein.
Ja. Was habt ihr denn gemacht?
Ja, dann haben wir da noch das Wenige geguckt, was da gab es ja keine Interviews. Wir haben noch gesehen, wie der WM-Pokal überreicht wurde. Das haben wir noch gesehen. Und dann ist die Übertragung beendet worden. Keine Szenen nachgeliefert, keine Interviews.
Und nicht Zusammenschnitte von Public Viewing in allen möglichen Stellen.
Gar nichts. Auch kaum Leute auf der Straße. Ne? Wir sind Weltmeister. Das hat sich natürlich dann geändert. Nein, also von daher, eine WM kann schon richtig spannend sein. Es kann aber auch sein, dass eine
WM... Wir sind Weltmeister, kommen Sie rein, finde ich.
Es kann natürlich auch sein, muss man sagen, dass eine WM, die dich eigentlich abstößt, Stichwort Katar, Stichwort USA, alles das, was damit zusammenhängt, trotzdem natürlich sportlich spannend ist.
Ich finde ja schade, dass der FC Bayern München als Nationalmannschaft nach Amerika, Mexiko und Kanada fährt. Aber ehe wir darüber anfangen, bleiben wir mal bei dem Thema Romantik. Weil du sagst, man wird als Romantiker abgetan. Wenn der Romantiker in dir sich durchsetzen dürfte und Regeln schaffen dürfte oder Regeln aufstellen dürfte. Was würde denn dann beispielsweise bei unser Dreier-Lieblingsverein, was würde dann bei Borussia Dortmund denn anders? Also was müsste dann anders sein?
Ich muss dazu sagen, dass auch die Fans von Borussia Dortmund gesagt haben, wir fordern Änderungen zum Nachteil unseres Vereins, aber wir wollen wieder einen Wettbewerb haben. Also was anders werden müsste, wir müssten zurückkommen zur Spreizung der Fernsehgelder. Im Moment ist es ja so, dass Bayern München bei alledem, was Bayern München und eben auch Borussia Dortmund sowieso schon an Vorteil haben, dreimal so viel bekommen wie der Letzte in der Bundesliga. Das müsste zurückgefahren werden. Das hat Herbert Bruchhagen zum Beispiel immer gefordert. Ich finde, dass die Europacup-Gelder, die komplett sinnfrei sind in der Höhe. Also das ist wirklich, du wirst zugeschüttet mit Geld, was auch mit Leistung nichts mehr zu tun hat, auch wenn dir die Vereine das gerne anders erzählen, da müsste zumindest dieser Market Pool, also das Geld, das du als Fernsehland Deutschland bekommst, und das ist ein schöner Batzen, finde ich, müsste an die Liga verteilt werden und nicht auch noch an die Vereine gehen, weil wir haben jetzt halt den Zustand, wenn Borussia Dortmund und Bayern München in die Champions League gehen und sie versagen nicht total, dann kriegen sie 100 Millionen Euro. Also ohne, dass sie eigentlich angefangen haben, richtig Geld zu verdienen. Und wenn du schon mal 100 Millionen Euro so vorab bekommst und spielst dann gegen Vereine in der Bundesliga, deren Etat, Gesamtetat bei 40, 45 liegt, dann macht es irgendwann keinen Sinn mehr. Und so erklärt sich ja das, was wir halt in der Bundesliga erleben.
Aber dann kann man ja dagegen argumentieren, dann können Nicoletta und ich sagen, ja, aber Moment, machen Sie, aber ich kann mir ja, wissen wir ja, ich kann mir ja keinen Meister kaufen. Kann ich ja nicht. Ich werde dann sprechen wir über Heidenheim, dann sprechen wir über St. Pauli, die alle nicht Meister werden natürlich, aber die ja alle toll mitspielen und so. Und dann kann ich ja sagen, ja, aber wer sagt denn nicht, dass es nochmal so ein Wunder gibt wie von FC Kaiserslautern aufgestiegen und gleich Meister geworden? Wer sagt
das? 97, 98. Ja, du, das sagt dir, ich glaube, die Statistik der letzten Jahre, der FC Bayern bezahlt ungefähr doppelt so viel für seine Mannschaft wie Borussia Dortmund. Das sagen die Dortmund auch immer, wenn sie über Bayern reden, also natürlich Borussia Dortmund. In Gladbach und in Stuttgart will das, weil sie ja auch Lichtjahre mehr an Kohle oder Unsummen mehr zur Verfügung haben, ist dann das Nächste. Und deswegen ist die Bundesliga-Tabelle ja relativ durchgetaktet. Und wenn man sich wirklich überlegt, das muss man sich wirklich vor Augen führen, die Nullerjahre sind ja noch nicht so lange her. Da hatten wir 5 verschiedene deutsche Meister in einem Jahrzehnt. Und wenn Schalke und Leverkusen nicht haarscharf und ganz knapp gescheitert wären, dann hätten wir eine Bundesliga gehabt mit 7 deutschen Meistern in einem Jahrzehnt. Erzähl das mal jemandem, der 2005 geboren ist. Der weiß gar nicht, wovon wir reden. Na, und da muss man natürlich sagen, wenn es so war und wenn es jetzt so ist, wie es ist, dann ist es auch eine Fehlentwicklung. Und es geht ja nicht darum zu sagen, du nimmst dem FC Bayern das Geld, was er wirklich verdient, über Ticketing immer ausverkauft, über Merchandising, Bayern-Fanartikel laufen rauf und runter, die Sponsoren rennen den Bayern die Bude ein. Sie werden unfassbares Geld immer verdienen. Aber der Faktor wäre schon irgendwann ein bisschen anderer, als wenn auf diese Summen dann auch noch die Fernsehgelder kommen, immer zuerst an die Reichsten. Dortmund profitiert davon auch. Ich hätte lieber wieder ein bisschen mehr Wettbewerb.
Hältst du das denn für möglich? Oder wie schätzt du das ein, wenn du das vorschlägst?
Das Schlimme ist, Nicoletta, dass man, wenn man das, was ich jetzt sage, so sagt, dann bist du auch ganz schnell der Romantiker. Ich bin überhaupt nicht der Romantiker. Ich weiß, dass das natürlich nicht passieren wird, weil an Borussia Dortmund, an Bayern München, auch an RB Leipzig vorbei, machen doch all die Vereine wie Köln, Bremen, HSV, Schalke, also Kaiserslautern, ganz tolle Traditionsvereine, an denen vorbei machst du keine Politik mehr. Guck, im Gegenteil, es gibt ja sogar noch eine Champions-League-Reform, die dafür sorgt, dass es noch mehr Geld gibt. Und dann gibt es plötzlich eine Club-WM. Unfassbare Summen, die genau dahin fallen, wo ohnehin der größte Reichtum ist. Und das kann natürlich auf Dauer einem Wettbewerb nicht gut tun.
Verfolgst du noch eine andere Sportart aus solchen Gründen, wo es noch ein bisschen wilder zugeht?
Ich muss wirklich sagen, auch ein bisschen zu meiner Schande, dass ich absoluter Fußball-Nerd bin, also tatsächlich auch kaum was anderes sehe, spricht nicht für mich, ist aber nun mal Fakt. Wenn überhaupt, dann gucke ich immer noch mal so, jetzt lacht mich bitte nicht aus, so ein bisschen was in der Schachwelt passiert, weil ich auch selber gerne spiele. Fasziniert seit 1972 Bobby Fischer gegen Spassky in Reykjavik, aber das ist es dann auch schon. Also eigentlich ist es wirklich nur Fußball bei mir.
Aber du guckst Spielern beim Spielen zu, schon jetzt so lange, Hansi Küpper, und was würdest du sagen, wie haben sich die Spieler verändert, nach deiner Meinung? Oder haben die sich überhaupt verändert? Könntest du sagen, so wie man immer sagen kann, ein Schauspieler ist ein Schauspieler, er muss sehr großzügig mit seinen Gefühlen kleckern, er muss immer an verschiedene Gefühle, die er hat, adressieren und muss sie auf der Bühne abrufen. Also wird er, ob er das nun 1982 gemacht hat oder es 2026 tut, es wird immer relativ ähnlich sein. Ist das bei Fußballspielern für dich genauso?
Also ich glaube schon, dass es da über die Jahrzehnte natürlich eine Entwicklung gegeben hat zu immer mehr Körperlichkeit, immer besser austrainiert. Du hast ja Ernährungspläne, du hast ein ganzes Team, das dafür sorgt, dass du perfekt vorbereitet wirst. Es wird nicht mehr mit Medizinbällen trainiert, es wird nicht mehr Berge raufgelaufen. Das war früher so der harte Hund, der läuft den Berg rauf. Na, und dann hat, ich glaube, Reinhard Saftig irgendwann mal gesagt, wieso lauft ihr Berge rauf? Das macht ihr doch in der Saison auch nicht. Na, Thorsten Legert hat gesagt, doch, wir müssen noch auf den Bökelberg und auf den Betzenberg. Aber das nur am Rand. Nein, es ist natürlich die Trainingsmethodik, die Verwissenschaftlichung, das hat sich alles weiterentwickelt. Deswegen sind natürlich die Spieler heute besser trainiert, ausdauernder, vielleicht auch technisch versierter, weil sie eben noch länger und noch intensiver trainieren können. Was aber nichts daran ändert, dass natürlich ein Franz Beckenbauer, ein Günther Netzer, auch ein Fritz Walter in ihrer Zeit auf der Höhe der Zeit waren. Deswegen ist es immer ein bisschen unfair, wenn man sagt, ach damals, guck mal, wie langsam das Spiel war. Also heute ist es definitiv schneller, es ist körperlicher, athletischer, aber auch das wird natürlich irgendwann seine Grenze erreichen.
Was für eigenartige Sachen das da gab. Ich erinnere mich, dass Bertie Vogts mir mal erzählte, dass als er noch gespielt hat, war es verpönt, weil das war dann zu dem Zeitpunkt Höhepunkt der Wissenschaft, Wasser zu trinken. Ja. Sondern sie haben am Salzstein geleckt, wo man da, wow, das, also das Einzige, was man sich mal zwischendurch gegönnt hat, wo man dachte, was für ein Wahnsinn eigentlich.
Komplett, also genau 1970 Mexiko, 12 Uhr mittags. Sie spielen in Mexiko um 12 Uhr mittags und sie durften und nichts warm. Trinken.
Ja. Ja. Komischerweise war.
Sie durften nichts trinken. Also wie gaga das damals auch wirklich war. Und wie gesagt, das hat sich natürlich alles schon dann weiterentwickelt.
Aber ich frage mich tatsächlich häufiger, wenn ich den Spielern zugucke, wie verändert auch die Tatsache, dass sie alle die Spiele nachspielen können mit Computerspielen. Wie verändert das die einzelnen Spieler? Ich erinnere mich immer noch an die Schilderung von der Nacht von Sevilla bei der Europameisterschaft, wo Toni Schumacher
Weltmeisterschaft
so drauf war, dass er konnte so wenig mit seinen Gefühlen klarkommen, dass er mit Hanteln auf dem Zimmer trainiert hat, und so aggressiv haben wir ihn dann ja später auf dem Platz auch gesehen.
Battiston auch, hat ihn auch aggressiv
erlebt. Battiston hat ihn bedauerlicherweise sehr, sehr aggressiv erlebt. Da habe ich mir gedacht, das hängt doch schon an den einzelnen Persönlichkeiten. Sind die heute noch so drauf? Wenn ich manchmal sehe, was für Gesten sie machen und so, dann denke ich mir, okay, gut, das ist das, was ihr im Computerspiel gesehen habt oder von euch sehen wollt. So ja. Hast du da schon mal eine Veränderung wahrgenommen?
Also ich glaube tatsächlich, dass natürlich jeder auch inzwischen so ein kleiner Poser ist, weil er damit ja auch Geld verdient. Ne? Fangemeinde, dass das schon eine Rolle spielt. Aber ich sag mal, es gibt ja zum Beispiel jetzt einen Fußballer, wo ich sage, da ist dieses, ich bin Poser durch und durch, verdiene auch über die Werbung unheimliche Summen, aber ich bin eben auch ein absoluter Vollprofi, das ist Cristiano Ronaldo, der ja fleißig ist wie kein anderer, der, wenn alle schon in der Kabine war, immer noch weitergemacht hat, der also der er geworden ist, auch geworden ist durch einen unglaublichen Ehrgeiz. Und wenn der dann eben seinen eigenen Jubel zelebriert und für Millionen Follower eine Werbung macht, dann ist es völlig, völlig legitim, finde ich halt. Da kommen also beide Welten zusammen und da verträgt sich sehr gut. Wenn einer nur noch Poser ist und auf dem Rasen nicht mehr liefert, aber wir sprechen jetzt nicht über Borussia Dortmund, dann wird es gefährlich.
Cristiano Ronaldo ist überhaupt nicht tätowiert.
Und ist das aus deiner Sicht schlecht? Oder?
Nee, ich finde es gut, aber ich meine, ich finde, wenn Tattoos, dann an Fußballerarmen eigentlich auch. Ne? Ich finde, das ist dann, da hat man sich ja dran gewöhnt. Da passen ja auch hin, aber es ist eben auch sehr viel Körperkult dann oft. Ne? Wo du denkst, wie viel Zeit verbringst du eigentlich im Tattoo-Studio? Wann machst du das? Ne, wie oft gehst du zum Friseur? Wie viel zockst du wirklich? Und ich glaube, das macht ein Lewandowski nicht, das macht auch ein Ronaldo nicht.
Ich meine, aber auch ein Aubameyang ist halt zum Friseur nach Paris geflogen, hat aber immer geliefert. Und ich sage, die sollen wirklich machen, was sie wollen. Es ist ihre
Welt.
Wenn
sie abliefern, so werden sie gemessen, ja.
Sie müssen immer nur abliefern. Also wenn du ablieferst und du hast kein Tattoo, er hat geliefert. Wenn du ablieferst und der ganze Körper ist zu, er hat geliefert.
Zu Aubameyang erinnere ich mich, ich weiß nicht, welcher Kommentator es war, Aubameyang war in einem weißen Pelz auf der Besuchertribüne, ja. Und dann hat irgendeiner von deinen Kollegen gesagt, das wird sich im modisch recht konservativen Dortmund womöglich nicht unmittelbar durchsetzen. Und da habe ich gedacht, das könnte sein, dass in Dortmund gar nicht so viele weißen Pelz tragen.
Ich weiß nicht, wer es war, aber der Kommentar war geil.
Nicoletta.
Ja. Ich habe noch eine Sache mit dem Bombenanschlag, der sich jetzt gejährt hat.
Ah, ja.
Hast du wahrscheinlich auch spezielle Erinnerungen?
Ja.
Auf den Mannschaftsbus.
War für mich übrigens in mancherlei Hinsicht tatsächlich der Tag und das Ereignis, was uns im negativen Sinne des Wortes über unseren modernen Fußball das meiste sagt. Ich war in einer Talkshow in Essen in der Elf-Freunde-Bar. Und höre plötzlich, Spiel in Dortmund fängt später an oder gar nicht, Bombenanschlag. Und zwei meiner Kinder waren im Stadion. Oh. Also erstmal, dann, nee, Bombenanschlag nicht im Stadion, sondern auf den Mannschaftsbus. Und dann fing diese Sendung an und in Dortmund wurde ja nicht gespielt, aber da wurde noch viel diskutiert auf dem Rasen. Da waren UEFA-Vertreter, Herr Watzke war da und. Und ich erinnere mich, und das war wirklich ein Tiefpunkt, wie in dieser Talkrunde nach Viertelstunde es genau noch ein Thema gab. Hm. Ein einziges Thema. Wenn die heute nicht spielen, dann ist DFB-Pokal, die Woche ist besetzt. Wann kann das Spiel nachgeholt werden? Ich habe gesagt, hier ist gerade ein Mordanschlag auf eine Mannschaft verübt worden. Wir kennen noch nicht die Hintergründe. Da sind jetzt Menschen mit Nahtoderfahrung. Und das haben ja Roman Weidenfeller, Nuri Sahin hinterher auch ziemlich deutlich auf den Punkt gebracht. Und dann war es ja offensichtlich so, dass die UEFA tatsächlich gesagt hat, ihr spielt, sonst Ausschluss. Und das war der Moment, wo ich gesagt habe, also wenn wir einen Tag nach einem Bombenattentat, einem 30-fachen Mordversuch, wieder Fußball spielen, weil der Ball rollen muss und weil der Verband es fordert, dann sind wir auf einem extrem gefährlichen Weg. Das ist, wie gesagt, für mich nach wie vor ein echter Tiefpunkt. Und ich hätte mich an dem Tag wirklich gefreut, wenn Borussia Dortmund gesagt hätte, ihr könnt machen, was ihr wollt. Mhm. Wir spielen in dieser Woche keinen Fußball. Wir können drüber reden, ob wir alles im Rückspiel, ich weiß nicht, ob ein oder zwei Wochen später in Monaco in einem Spiel austragen, aber wenn unsere Spieler und wenn die Jungs vom BVB ermordet werden sollen, dann spielen wir am nächsten Tag keinen Fußball. Und wenn ihr uns ausschließt, dann könnt ihr das machen, dann sage ich nur viel Spaß, weil das ist ja klar. Ein Tag später wäre Borussia Dortmund der beliebteste Verein der Welt gewesen.
Ja, ja,
also das Ding wäre ja, das hätte die UEFA auch nicht durchgezogen. Und da hätte ich mir schon gewünscht, dass das passiert, weil ich stelle mir mal vor, du machst sowas in der Schule und dann sagst du den Kindern oder den Abiturienten, sagst du so, jetzt zeigen wir es den Terroristen, wir schreiben die Klassenarbeit oder die Abiturarbeit trotzdem. Da wären die Lehrer, der Rektor, die wären alle sofort weggesperrt worden. Und dass das im Fußball denkbar war, das hat mir beschäftigt mich eigentlich heute noch.
Aber übrigens, du hast es gerade angesprochen, Nicoletta. Oder es kam so en passant. Meine Kinder waren im Stadion. Das ist eine Sache, die wir noch nicht angesprochen haben. Da ist der Vater also einer der bekanntesten Fußballkommentatoren in Deutschland. Und alle drei Kinder werden Sportjournalist oder Sportjournalistin. Das ist natürlich verblüffend, weil ich meine, selbst berühmte Schauspieler sagen, ich habe meinen Kindern abgeraten, mach das bloß nicht, bloß geh nicht zum Film, geh nicht zum Theater. Und bei dir alle drei, Hansi, hast du die so beeinflusst und immer, wenn die geschlafen haben, neben dem Bett so neurolinguale Programmierung gemacht, so du wirst, mach Sport.
Also zunächst war ich natürlich schon der Vater, der danke Papa, dass du mich damals mitgenommen hast ins Stadion. Das ist ja klar, also relativ früh Westfalenstadion. Die Jungs haben relativ früh als Sportjournalisten gearbeitet, weil sie mein Matz-Redakteur waren oder zu den Sendungen mitgefahren sind und da auch ihr Geld verdient haben. Die sind also wirklich dann auch relativ schnell in diesem Job gewesen und haben sich dann weiterentwickelt. Und die Einzige, wo es wirklich verblüffend ist, das ist unsere Katharina, weil die hat ihre Liebe zum Fußball später entdeckt. Und ich weiß, es ist ein Kultsatz in unserer Familie, die hat irgendwann zu mir gesagt, sag mal, Papa, spielt der Hornschuh immer schon bei uns? Und ich wusste nicht, dass sie mit uns Borussia Dortmund meinen kann. Hornschuh war ein sehr netter Bursche, ein sehr, sehr gut aussehender, der aber nie Profi gespielt hat. Und da merkst du so, jetzt hat Katharina auch...
Jetzt beginnt's.
Jetzt beginnt's und dann ist sie ja heute auch hier im Haus oft als Ressortleiterin Borussia Dortmund von Ruhr 24. Und so bei den Jungs war es eine Selbstverständlichkeit. Katharina hat sich alles dann wirklich, muss man auch sagen, zum Teil selbst erarbeitet und erarbeiten müssen.
Ach, was für eine Familie. Also dann habt ihr ja, gibt es das, dass ihr gelegentlich so eine Art Moratorium verhängt und sagt jetzt für die nächsten zwei Stunden kein Fußball, oder?
Also eigentlich, wenn wir als Familie zusammensitzen, dann ist Fußball oft auch durch das Thema. Wir haben jetzt den Podcast Familie Fußball. Jeden Sonntagabend alle vier Küppers und Roswitha, ne, die Mutter bzw. Frau, hat immer ein kurzes Gastspiel. aber es ist tatsächlich, es ist nicht so, dass wenn wir zusammensitzen und Freunde sind, dass dann der Fußball dominiert. Also wegen meiner auch gerne das Gegenteil.
Wir haben schäbige Fragen noch, Nicoletta.
Boah.
An Sie. Das muss sein. Das ist einfach unser festes Ritual. Familie Küpper, ein kurzes Gastspiel gibt Roswitha, das finde ich interessant. Weil gibt es da eigentlich so Themen, an Sie, wo du sagst, Mensch, da spricht nie einer mit mir drüber, das könnte, oder da interessiere ich mich so sehr dafür und nie wird das mal angesprochen, dann kommen immer alle am Ende doch so wie die Arztfreunde immer gefragt werden, ah, hier reißt es so, kommt bei dir immer was zum Fußball, nehme ich mal an bei Partys.
Also, ja, also ich kann so Fragen tatsächlich nicht haben. Und glaubst du, dass Deutschland Weltmeister wird? Oder was glaubst du, wie weit kommt Deutschland? Oder glaubst du, dass das der richtige Trainer ist? Dann sage ich, nein, der Fußball ist zu komplex, um so eine Frage mit Ja oder Nein zu beantworten. Und lass uns lieber über diese Sportpolitik sprechen, die mich ja ein bisschen interessiert und über die Gründe dafür, dass sich die Bundesliga so entwickelt hat, wie wir es gerade erleben. Aber so diese Fragen machen mich immer ein bisschen fertig. Jetzt steht ja auch wieder eine WM vor der Tür.
Aber Schach beispielsweise, wenn jemand kommt mit Schach, dann freust du dich. Das
ich spiele fast nur gegen den Computer.
Ach so.
Also,
wenn schon Nerd,
also,
dann
komm. löse jeden Tag die 3-4 Probleme, die da vorgegeben werden. Und dann spiele ich noch ein bisschen gegen den Computer. Und manchmal habe ich eine gute Bilanz und manchmal geht gar nichts.
Und spielst du noch in Promi-Mannschaften mit, Hansi?
Das würde meiner Mannschaft nicht gut tun. Also andersrum, also wenn jemand unbedingt verlieren möchte, dann kann er mich mal fragen, ob ich noch mitspiele. Also so seit 10, 15 Jahren kein Thema mehr.
Gibt es etwas, das dich am modernen Fußball noch wirklich überrascht?
Es gibt dann immer noch Mannschaften wie Elversberg, die ich zum klaren Abstiegskandidaten erklärt habe. Und jetzt spielen sie, und ich ziehe alle Hüte, die ich habe, um den Bundesliga-Aufstieg mit.
Was ist in Pfaffenhofen viel schöner als hier?
Also in Pfaffenhofen ist inzwischen der Hauptplatz viel schöner als in Werne zum Beispiel, aber auch, weil die Preußen, die nach Pfaffenhofen gekommen sind, mit Nachdruck gefordert haben, dass der Hauptplatz in Pfaffenhofen endlich schön gemacht wird. Da habe ich auch von mir gesprochen, falls ihr es...
Bei welchem Fußballspiel bist du zuletzt eingeschlafen?
Müsste ich jetzt lügen? Ich glaube, es war eine Zweitliga-Konferenz bei Sky mit ganz wenigen Toren. Ich hatte aber auch viel gearbeitet vorher.
Was ist schlimmer, wenn junge Leute Helmut Kohl nicht kennen oder nicht wissen, was für ein großer Mann Manfred Burgsmüller war?
Da ist Helmut Kohl tatsächlich schon deutlich schlimmer, wenn sie ihn nicht kennen, weil uns das ein bisschen zeigt, wie viel an tiefen Wissen verloren gegangen ist, was ja auch bedeutet, dass Menschen, die Vergangenheit nicht kennen, die Zukunft schlechter gestalten können.
Oh, ja.
Seit wann bist du eine Reporterlegende?
Also ich habe mich selbst nie so bezeichnet. Freue mich allerdings, wenn es Leute tun, lege Wert auf den Zusatz lebend.
Das ist eine ganz elementare Sache, Hansi.
Ja, ich weiß es auch nicht, aber irgendwann haben es immer mehr Leute gesagt und irgendwie zeigt es zumindest, dass man mit dem, was man so gesagt und kommentiert hat, einen gewissen Nerv getroffen hat. Darüber freue ich mich dann doch, auch wenn ich nach wie vor dieses Wort
ist ein bisschen
drüber.
Siehst du manchmal auch Spiele und fragst dich, was der Kommentator da für einen Schwachsinn redet?
Ja, aber es gibt auch Kollegen, die sehen Spiele von mir und denken genau das Gleiche.
Der Schauspieler und Sänger aus Österreich, Hansi Hinterseher, ist 9 Jahre älter als du. Was verbindet euch? Ist also gewissermaßen das gemeinsam Hansi-hafte an euch?
Ja, ich glaube, das ist tatsächlich dann auch nur der Vorname.
Du bist ja ein richtiger Hans eigentlich.
Hans-Georg.
Ich weiß, Hansi, aber warum Hansi? Warum ist daraus Hansi geworden? Weil das ist so verniedlichend für einen richtigen Erwachsenen oder für eine richtige Legende.
Ja, wäre ich politischer Reporter geworden, hätte ich, glaube ich, da irgendwann dran gearbeitet. Zum Sport passt es immer noch ein bisschen. Meine Eltern haben immer gesagt, lass dich nicht Hansi nennen. Aber meine
Eltern haben das gesagt.
Lass dich nicht Hansi nennen. Aber meine Eltern hatten auch die tolle Idee, mich deswegen Hans-Georg zu nennen, damit man mich nicht Hansi und auch nicht Schorsch nennt. Da habe ich gesagt, auf die Idee muss man auch erstmal kommen.
Weil du das gerade so gesagt hast, das heißt, war politischer Reporter eine Möglichkeit? Also hätte dich das genug interessiert, um zu sagen, ich werde politischer Journalist?
Ja, auf jeden Fall. Ich habe auch Geschichte studiert. Ich bin brennend interessiert an deutscher Geschichte. Gerade jetzt in diesen Zeiten glaube ich, dass es fatal ist, dass so wenige Menschen inzwischen der jungen Generation etwas über die deutsche Geschichte wissen. Also ein Freund von mir aus dem Ruhrgebiet, der hat dann tatsächlich auch die Frage bekommen, sagen Sie mal, war Dortmund eigentlich damals DDR oder Bundesrepublik? Und ich glaube, wenn Menschen so wenig von dem verstehen, was ja auch unser Leben heute ausmacht, dann wird es gefährlich.
Schicksal einer Grenzstadt, ne?
Ja.
Das, wenn es so nah beieinander nahm. Welchen Fußballernamen konntest du nie richtig aussprechen?
Das wird wahrscheinlich Grafit gewesen sein, weil wir ja bis heute nicht richtig wissen, ob er Grafitsch oder Grafici oder Grafite heißt. Felix Magath hat sich darüber amüsiert, eigentlich zu Recht, aber ich war immer hilflos. Aber ganz kurz noch, es gab den ersten sowjetischen Spieler in Deutschland, der spielte für Schalke. Das war Sascha Borodjuk. Und mein Freund Martin Hoffmann, Slavist, hat gesagt, was ihr mit diesem Borodjuk macht, ist unglaublich. Der hat so einen tollen Namen. Der heißt Alexandre Borodjuk. Ich sage, okay, ich beim nächsten Mal Schalke kommentiert, immer Alexandre Borodjuk. Da hat mich der Dietmar Schott angerufen am Montag, hat gesagt, Hansi, ich habe eine Frage an Sie. Sie haben den immer so, ja, ich sage, Alexandre Borodjuk, so heißt er. Da hat er gesagt, alles klar. Aber Sie sitzen hier nicht und kriegen von 100 Schalkern den Anruf, was der Kommentator da für eine Scheiße redet. Sagen Sie wieder Borodjuk. Oh, habe ich wieder Borodjuk gesagt.
Entschuldige, Nicole.
Nee, ich habe so eine richtig schäbige gemacht.
Wäre Schalke Meister.
Ist die Zeit nicht abgelaufen?
Wäre Schalke Meister geblieben, wenn du es nicht zu früh verkündet hättest? Tolle Verschwörungstheorie.
Ja, Verschwörungstheorie. ich muss jetzt ja Nein sagen, weil sonst habe ich morgen ein richtiges Problem. Dann stehen die ganzen Troschers bei mir vor der Tür. Ihr wisst, was Troschers sind?
Nein.
Gute Freunde von mir. Trotz Schalke. Troscher. Troscher. Also ich sage immer, du bist ein Troscher, dann ist das ein guter Freund von mir.
Ah, trotz Schalke. Dann war meine Tante Inge war Troscher.
Troscher. Und die wiederum sagen aber auch zu mir, Hansi, du bist meine Lieblingszecke. Da bin ich immer tief gerührt.
Das ist wunderschöne Speichelei.
Erstmal noch, was kann Frauenfußball, was Männerfußball nicht kann?
Sich nicht zu wichtig nehmen.
Mhm.
Was eine große Tugend ist.
Angenommen, es gäbe von heute auf morgen kein Fußball mehr. Womit würde Hansi Küpper seine Zeit verbringen?
Ich würde Schach spielen, reisen und noch mehr lesen.
Noch mehr lesen, weil du sowieso schon so viel liest.
Ja.
Bald startet die WM. Welchem Außenseiter würdest du den Sieg gönnen?
Also dem Außenseiter, dem ich es am ehesten gönnen würde, darf ich jetzt natürlich nicht nennen, weil
Deutschland.
Curaçao spielt ja gegen Deutschland. Aber es gab doch diese eine kleine Insel, wo es die erste Goldmedaille in der Geschichte gab. Und ich habe das Video gesehen von dem Moment, als dieses kleine Land, ich kriege es gerade nicht auf die Reihe, Gold gewonnen hat. Ich habe geheult bei den Bildern von diesen Menschen. Und ich würde mich freuen, wenn in Curaçao ähnliche Szenen sich abspielen würden. Es muss nicht unbedingt gegen Deutschland sein.
Wie viel Geld müssten dir reiche junge Leute bezahlen, damit du ihren Liebesakt im Stil eines Fußballspiels kommentierst?
Wird nicht funktionieren.
Wobei du das mit Fuß ja schon geübt hast.
Ja gut, aber da waren es ja wirklich noch. Also wir haben es ja nur als eigentlich wie Porno interpretiert. Nein, ich finde, es gibt Leute, die sagen, alles hat seinen Preis. Ich sage, es stimmt absolut nicht. Mein Leben wird nicht besser dadurch, wenn ich das gemacht habe. Und
wobei.
Vielleicht kommt das noch, ne? Ich meine, du hast jetzt viele Jahrzehnte Fußball kommentiert, deine Kinder sind jetzt mittendrin. Da kommen ja auch noch mal Jahrzehnte auf sie zu. Wer weiß, was sich da im Fernsehen sportlich auch verändert, ne?
Du glaubst, dass also, in Zukunft Liebesakte kommentiert werden?
Irgendwem ist noch eine Frage eingefallen und auch beim Fernsehen arbeiten viele fantasievolle Menschen.
Ja. Der würde dabei vielleicht keine Rolle spielen, weil ich
sagt das nicht.
Wir fragen nur kurz, wann hast du ihm zuletzt innerlich zugeschaut? Stimmt.
Es gibt diese Momente, in denen er natürlich funktioniert. Das sind die Ausnahmemomente. Zustimmen werde ich ihm nie, weil er den Fußball kaputt macht.
Mhm.
Und ihn natürlich auch, wie jetzt ja Knut Kircher selbst eingeräumt hat, er macht ihn auch nicht gerechter. Also er macht alles kaputt und macht ihn nicht gerechter. Deswegen kann er situativ mal was korrigieren, aber er bleibt eine dramatische Fehlentwicklung. Institut.
Und das gilt für, du rechnest die kalibrierten Linien bei der Abseitsentscheidung mit rein.
Ja, die kalibrierten Linien sind Scharlatanerie, das ist bewiesen. Also es gibt einen Physikprofessor, Metin Tolan oder so ähnlich, der hat das gesagt.
Ist er nicht
voll? Der ist ja aus Dortmund, ja genau. Der hat das nachgewiesen, was eigentlich auch jeder wissen kann. Alles unterhalb von 10 Zentimetern ist reiner Bullshit. Das heißt, da sitzen Menschen, spielen irgendwie mit Linien rum und entscheiden am Ende, ob du absteigst oder nicht, aufgrund einer Technik, die nicht funktioniert. Das ist Fakt.
Ja, aber so würde man dann sagen, so macht es ein Schiedsrichter, der nicht richtig hingeguckt hat, oder ein Linienrichter, der abgelenkt war oder sowas.
Ja, es gibt die Situation, ich weiß noch, Aubameyang zum Beispiel macht mal ein Tor gegen Ingolstadt und der war 2 Meter im Abseits. Und das Tor hat gezählt und dann ist es auf der Video-Wall gezeigt worden, da sind die Ingolstädter natürlich auf den Sattel gegangen. Das ist unbestrittener Fakt, eine glasklare Fehlentscheidung, Möllerschwalbe oder so, kann ein Videoassistent korrigieren. Das Problem ist einfach nur, 99% der Szenen sind strittig, die Abseitstechnologie funktioniert nicht. Der Videoassistent ist eine Fehlentscheidung und zum Glück hat selbst der Kicker jetzt gesagt, der Videoassistent ist ein totes Pferd, auf dem wir nicht weiter reiten sollten. Habe ich mich hingekniet.
Nicoletta.
Ja. Ich habe noch eine, aber da habe ich auch ein bisschen Angst vor.
Oh ja, jetzt habe ich auch.
Leidenschaftlicher Quizmaster. Hast du für uns ein paar BVB-Quizfragen dabei?
Nein.
Tatsächlich?
Aber mach was einfach.
Du, wie der Zufall das so will.
Ich mach's
nur ganz schnell. Also wir gehen.
Ich kann normalerweise gut verlieren, aber nicht bei Quizfragen. Das ist das Problem.
Dafür ist es ein bisschen unterhaltsam. Also wir tauchen ein in die BVB-Geschichte.
Ja.
Wie wollen wir es machen? Wer zuerst antwortet, hat den Punkt? Oder?
Ja.
Ja? Es gab 5 torreichste Spiele der Fußball-Bundesliga-Geschichte. An wie vielen von diesen 5 Spielen war Borussia Dortmund beteiligt?
Das ist an dem 12:0 Niederlage gegen Bielefeld.
Gladbach. In Gladbach.
Ich habe vorhin das mit Bielefeld
zusammen. 11:1 gegen Bielefeld.
Ah.
Da haben wir schon mal 2. Okay. Mit 10 Toren in der zweiten Halbzeit. Ich stand auf der Südtribüne dahinter, als der BVB 10 Tore in einer Halbzeit macht. Ist auch geil, ne?
Das stimmt, das ist nicht schlecht. Aber andererseits, wo warst du, als sie 12 gekriegt haben?
Ich war auch im Stadion, habe zum ersten Mal in meinem Leben einen Sitzplatz gekauft. Dann kriegt Borussia 12 Stück, also Borussia Dortmund. Daraufhin habe ich mich wieder hingestellt. Im Düsseldorfer Rheinstadion. Aber ich habe tatsächlich 2...
Also die Frage war, an wie vielen...
Von den 5 torreichsten.
Also haben wir schon 2.
Fünfmal 12 Tore sind gefallen bei Bundesligaspielen.
Ich würde sagen, dann bei... Ja, von dem einen weiß ich.
Ich hätte jetzt so 3 vom Gefühl, aber ich traue Hansi auch zu, dass er mit 4 kommt.
Ich bleibe bei der 1.
Der 2 haben wir ja schon.
Entschuldigung, 2 haben wir schon.
Also es sind tatsächlich 4. Also weil der BVB auch immer so, ne, also er hat nochmal 9-3 gegen Kaiserslautern gewonnen und 11:1 gegen die Bayern verloren, als Bayern den jetzt in dieser Saison gekippten Torerekord aufgestellt haben. Aber der BVB ist wirklich 4-mal beteiligt. So, die nächste Frage, es gab in der Geschichte von Borussia Dortmund ein einziges Heimspiel, das nicht in Dortmund stattfand. Also weder in der Roten Erde noch im Westfalenstadion. Wo hat der BVB, der hatte damals Würmer im Rasen, sein Ausweichstadion gefunden?
Kastropper Straße, Bochum. Rate ich. Ich weiß es nicht. Aber ich würde sagen, das ist ein ähnliches Stadion, sieht ähnlich aus. Es ist nicht so weit weg und es ist nicht Gelsenkirchen.
Aber zu wenig Plätze. Hätte das? Haben die das echt in Bochum gemacht?
Es war damals nicht so.
Also aber ich habe nur geraten.
Die Zuschauerzahl war kein Problem. So.
War noch weiter weg?
Jetzt müssen alle BVB-Fans.
Nein.
Ganz doch.
Ja,
nein,
es doch. Muss noch weiter weg sein. Ich meine auch, dass ich das schon mal gehört habe.
Im Parkstadion.
Was ist das für ein Sakrileg?
Es war der letzte Spieltag, ich glaube, der Saison 76-77. Und
das war ein schwieriges
gegen den 1. FC Köln, der vorletzte Spieltag, letztes Heimspiel. Und sie haben auf Schalke ihr Heimspiel ausgetragen, heute undenkbar, und haben gegen Köln verloren.
Oh.
Aber du musst dir mal überlegen, wie kaputt die Welt war in dieser Zeit.
Wahnsinn, oder?
So Hippietum.
Auch Schalke würde das ja nicht mehr akzeptieren. Ne? Wobei Schalke auch die erste Mannschaft war, Schalke und Bochum, die das erste Bundesligaspiel im Westfalenstadion ausgetragen haben. Also manchmal, ein bisschen verrückt war der Fußball damals.
Ach, wirklich, Hansi, meine Güte.
Wir haben ja auch blau-weiß gespielt, ganz früher. Damit ging es ja schon los.
Ja. So, wer ist denn der Spieler, der die Nummer 1 ist bei der Zahl der Bundesligaspieler und der letzte im Alphabet?
Roman Weidenfeller.
Michael Zorc.
Ach, jawohl.
Michael Zorc.
Ich habe bei W aufgehört.
Auch lustig, ne?
Aber der hat muss der nicht auch unheimlich viele Spieler?
Weidenfeller ist, glaube ich, die Nummer 3 oder so.
Okay.
Mats Hummels ist der Zweite.
Mats Hummels ist der Zweite schon? Mhm. Ah, das, der kommt schon trotz, direkt nach Susi Zorc.
Ja, trotz zwischendurch bei Bayern.
Aua.
Und dann noch Dede, Roman Weidenfeller, Reuter und so. So, und jetzt habe ich, wenn es für euch okay ist, ganz zum Ende noch ein verrücktes Ding gemacht. Ich habe drei Aussagen tätigen und eine davon ist falsch. Und zwei sind richtig, okay?
Mhm. Was für ein Wunder, ich könnte das ewig weiter.
Also,
du wolltest doch nicht.
Also, die erste Aussage. Nur Borussia Dortmund und Bayern München haben in diesem Jahrtausend schon zweimal ein Champions-League-Finale verloren. Aussage 1. Jetzt kommt die Aussage 2. Borussia Dortmund war der letzte Champions-League-Sieger in einer Königsklasse, die nur aus Meistern bestand. Zweite Aussage. Und die dritte Aussage ist, Borussia Dortmund war am torreichsten Spiel der Champions-League-Geschichte beteiligt. Sind wir wieder bei Toren. Also das sind die drei Aussagen. Eine ist falsch, zwei stimmen.
Sag nochmal die letzte.
Borussia Dortmund war am torreichsten Spiel der Champions-League-Geschichte beteiligt.
Das könnte das gewesen sein, aber das war nicht Malaga, das war doch nur 3-2, mhm. Ne?
Ja.
Das war nur knapp, aber nicht viel. Ich hätte jetzt gesagt, dass...
Wir haben andere torreicher gespielt. Ich kann nicht alle Champions-League-Begegnungen. Andererseits, was das Erste war, nur Borussia Dortmund und...
Nur Dortmund und Bayern München haben in diesem Jahrtausend schon zweimal ein Champions-League-Finale verloren.
Also die Bayern haben das Finale zu Hause verloren, wo Schweinsteiger den Elfer versemmelt hat. Und Toni Kroos gar nicht geschossen hat. Wo haben die denn noch? Gegen Borussia Dortmund haben sie ja bedauerlicherweise gewonnen.
Gegen Inter haben sie auch verloren.
Ja, die Aussage stimmt auch. Eins.
Und war dieses herrliche Spiel gegen Manchester, wo sie da die letzten zwei Dinger noch
ineinander... Das war 99.
Das war ein wunderbarer Abend. es tut mir leid, ja.
Ich war im Stadion, ja, es war...
Es sitzt tief.
Schräg.
Der Titan, ja gut.
Und du gibst da immer Tipps sonst. Im Podcast gibst du immer Tipps.
Weißt
du schon?
Nein, ich weiß es beim besten Willen.
Oh, Tipps.
Soll ich einen Tipp, ich sag mal, Legia Warschau als Tipp.
Da waren die am torreichsten... Spiel beteiligt.
8-4.
Dann ist das zweite falsch.
Das zweite ist richtig.
Ach, das
war am torreichsten Spiel beteiligt.
Das zweite
ist richtig. Jetzt ist eine richtig, eine falsch. Letzter Champions League-Sieger in einer Königsklasse, wo nur Meister gespielt haben, ist die eine Aussage. Und die andere ist, nur Dortmund und Bayern haben in diesem Jahrtausend zwei Finals verloren.
Ich gucke Champions League immer nicht, wenn wir nicht beteiligt sind und keine.
Also,
jetzt komm, wenn du dich auskennst.
Ab der Champions-League-Saison 97, 98 durften auch zwei.
Dann stimmt die erste Aussage nicht.
Die erste Aussage stimmt nicht. Bayern und Dortmund haben zwar jeweils zwei verloren,
ja. aber
Valencia und Inter und Manchester United auch.
Ich könnte ihn hier aufzählen.
Ah, hätte ich auch nicht gewusst.
Nee.
Sehr spannend.
Was ein Nerd. Du weißt sowas einfach so, ne?
Jetzt auch ein bisschen ergoogelt, weil ich ja wusste, da könnte was auf mich zukommen.
Aber du wusstest du schon den Großteil davon, Hansi, oder?
Ja, also mit dem 8-4, das weiß ich, weil so Rekorde und so habe ich gerne.
Das stell dir jetzt mal vor,
du
machst ein Kneipenquiz, Fußball ist das Thema und dein Gegner ist Hansi Küpper. Viel Spaß.
Also wir wollen ja auch perspektivisch hier in diesem wunderschönen Gebäude verschiedene Formen von BVB-Quizzen.
Ja, aber an denen spielen. Du nicht teilnehmen.
Nee, der ist Quizmaster.
Ich wollte sagen, wo du der Quizmaster bist, weil da müssen wir nicht mehr über Elversberg reden, wenn was für Gefühl man dann hat, wenn du teilnimmst.
Wobei, das darf man nicht unterschätzen. Also in so Fangemeinden und gerade in so hochemotionalen wie der Fangemeinde von Borussia Dortmund, da gibt's wirklich. Nerds, da kann es dir auch mal ganz schnell passieren, dass die Dinge erzählen. da wärst du nie drauf gekommen.
Ja, also, genau, ich hatte mal also mit Liebeskummer und dann hat Jupp Schmiedes kam nämlich zu mir gesagt, das hatte ich auch und da waren wir in der Relegation gegen Erkenschwick. und ich wusste gar nicht, wusste ich mir so gedacht, warte mal, die Relegation. So, Jupp, ich erzähle doch von was ganz anderem. Und das waren die, genau wie du sagst, ne, solche Bezüge gibt es die ganze Zeit. Also, das war ein großes Vergnügen. Wir hören jetzt einfach auf,
mir
wir
auch.
Irgendwann aufhören müssen. Wir wollen nicht. Also würde ich mal sagen. Ich möchte nicht aufhören, aber wir müssen.
Was Mut hat Mut.
Genau. Richtig. Vielen Dank. Alles Gute für dich. Alles Gute
euch
für
beiden. Ein großes Dankeschön.
Ja, danke, dass du vorbeigekommen bist.
Dankeschön. Mich sehr gefreut. Und ja, euch alles Gute. Und euch natürlich auch.